Heute Nachmittag haben wir das Vorrecht, uns im Sinn einer Einführung mit dem ersten Johannesbrief zu beschäftigen. Das Thema ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Der erste Johannesbrief warnt vor Irrlehren, die die Wahrheit der Person des Herrn Jesus Christus massiv angriffen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel die Vertreter der mystischen und moralisch freiheitlichen Gnostikerbewegung damals den Herrn Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person leugneten. Der erste Johannesbrief macht deutlich, wer in dieser Weise den Sohn Gottes leugnet, ist ein Antichrist. Griechisch Antichristos. Das bedeutet einer, der sich gegen Christus stellt. Das ist die Bedeutung von Anti. Allerdings ist zu sagen, dass Anti im Griechischen auch bedeuten kann, anstelle von. In Matthäus 2 heißt es von einem Sohn, der an die Stelle seines Vaters Herodes trat als König. Und da steht im Griechischen auch Anti, anstelle seines Vaters Herodes. In diesem Sinn kann Antichrist auch bedeuten jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und gerade 1. Johannes 2, Vers 18 spricht ja über den noch zukünftigen, kommenden Antichristen, der wird sich ausgeben als der verheißene Messias Israels und wird sich darum an die Stelle des Herrn Jesus Christus setzen und wird nicht nur so gegen Christus wirken, sondern eben auch Christus ersetzen wollen. Und darum wird der Antichrist in der Offenbarung als das zweite Tier aus der Erde, Offenbarung 13, Vers 11, beschrieben wie ein Lamm. Aber eben, diese Irrlehrer werden genannt Antichristen, solche, die sich gegen Christus stellen. Der erste Johannesbrief macht weiter deutlich, wer im Gegensatz zu diesen Irrlehrern den wahren biblischen Jesus kennt und Gemeinschaft mit ihm hat, mit ihm, dem ewigen Sohn Gottes, der hat automatisch auch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Der wahre und unverfälschte Glaube an den Sohn Gottes wirkt sich aber, erläutert Johannes, aus durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort und durch Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das werden wir deutlich sehen, wie sich das wie ein roter Faden durch den Brief hindurchsetzt, diese wichtigen Auswirkungen des wahren Glaubens. Treue, Gehorsam und Liebe zu den Geschwistern. Der Autor des ersten Johannesbriefes ist offensichtlich der Apostel Johannes. Er nennt zwar seinen Namen nicht in dem Brief, aber wir haben das frühchristliche Zeugnis, zum Beispiel von Polycarp. Polycarp war noch ein Schüler, kann man sagen, von dem Apostel Johannes. Er kannte ihn persönlich. Er lebte von 70 bis 155 nach Christus und er hat uns das Zeugnis hinterlassen, dass eben der Apostel Johannes diesen Brief verfasst hat. So haben wir also das Zeugnis eines Menschen aus der Lebzeit von Johannes. Denn auch Justin der Märtyrer, ein Zeuge im 2. Jahrhundert, bestätigt das auch. Ebenso Irenäus, der war seinerseits wieder ein Schüler von Polycarp. Er lebte 140 bis 202 nach Christus. Übrigens, Irenäus war lange in Lyon. War gerade vor kurzem dort, in Lyon, hatte dort Vorträge. Das ist also die Stadt, wo Irenäus, der in sehr direkten Beziehung noch stand zu dem Apostel Johannes, eben in der Frühzeit schon das Zeugnis für Christus in Frankreich aufrechterhielt. Ja, dann Clemens Alexandrinus, er lebte von 150 bis 215, bestätigt das auch, sowie Tertullian, ein bekehrter römischer Jurist, er lebte 160 bis 220. Und so haben wir also ganz eindeutige Zeugnisse über die Autorschaft des ersten Johannesbriefes. Es ist ja so, dass ein Buch als von Gott inspirierte Autorität anerkannt werden konnte, mussten zwei Bedingungen erfüllt sein. nach Epheser 2, Vers 20 ist ja die Kirche, die Gemeinde, bestehend aus allen Erlösten, sie ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so hat man nur Bücher, die von einem Apostel Jesu Christi, das heißt von einem der Zwölfe, die direkten Nachfolger Jesu Christi waren und eine besondere Autorität von Christus selber bekamen, diese zwölf Apostel für Israel, die zwölf Stämme Israels, mussten Autoren sein, oder der Apostel Paulus, der durch die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen als Autorität für die nicht-jüdischen Völker eingesetzt wurde. Das war die Bedingung. Ein Buch konnte nur anerkannt werden, wenn es von aus diesem Personenkreis stammte. Oder von Propheten, die ihrerseits durch die Apostel anerkannt waren. Und deshalb hat man das Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, das waren ja keine Apostel, aber das waren Propheten, die durch die Apostel anerkannt waren. Und weiter auch Jakobus, der Bruder des Herrn, der hat den Jakobusbrief geschrieben. Judas, Bruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hatte. Das waren keine Apostel, aber eben Propheten, anerkannt durch die Apostel. Nur solche Bücher konnten anerkannt werden. Und all die Fälschungen aus dem 2., 3. Jahrhundert, die hat man alle verworfen. Ganz eindrücklich, heute aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, die frühen Christen haben sich nicht in einem einzigen Fall täuschen lassen. Sie haben alle Fälschungen aufdecken können. Mit Thomas-Evangelium, Judas-Evangelium, das waren übrigens gnostische Schriften. Und von den Gnostikern wird ja gerade gewarnt im 1. Johannesbrief. Von denen werden wir noch mehr hören. Die haben sie alle verworfen und als Fälschungen aufgedeckt. Fälschungen unter falschem Namen. Und heute, in einer sogenannt aufgeklärten Zeit, fallen die Leute millionenweise auf Bücher herein wie Sakrileg, das sich eben auf diese gefälschten gnostischen Evangelien abstützt. Heller Wahnsinn, ja? Sagt man doch immer, da die Leute früher, die waren noch unaufgeklärt und ein bisschen dumm und die glaubten alles, ja? Die haben jeden Irrtum aufgedeckt. Und die Leute heute, die lesen einen Roman, um zu wissen, wie es wirklich war vor 2000 Jahren. Also, meine Kinder, die wissen doch, dass wenn man etwas wissen will, dann muss man ein Sachbuch holen, nicht ein Roman. Ja, also, darum ist es eben sehr wichtig, dass dieses Zeugnis, auch für den 1. Johannesbrief, er stammt von dem Apostel Johannes. Und das ist ganz klar verbrieft. Und aus dem Brief selber geht hervor, der Schreiber ist ein Augenzeuge von Jesus Christus. Und er gehört zum Kreis der Apostel. Ja, das wollen wir Gott mal genauer anschauen. Wir schlagen auf, ich lese die Eingangsverse. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Ja, also da haben wir gesehen, mehrmals wird hier in diesen Versen bezeugt, der Schreiber hier hat gesehen. Zusammen mit anderen Augenzeugen. Er hat Jesus Christus gekannt und er verkündigt ihn als Augenzeugen, aber auch als Ohrenzeuge, was wir gehört mit unseren Augen gesehen haben. Und sie haben sogar so direkten Kontakt mit Jesus Christus gehabt, dass sie ihn auch berührt haben. Also sie haben ihn angetastet. Sie haben wirklich erlebt, Jesus Christus war als ein echter Mensch, nicht irgendein Geistwesen. Ein echter Mensch, da auf Erden gegenwärtig. Er spricht von wir. Und in Kapitel 4, Vers 6, macht er sich eins mit all den Aposteln, die von Gott, von Jesus Christus eine direkte Autorität bekommen haben und sagt, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Da schließt sich Johannes mit all den Aposteln zusammen. Nicht mit den Adressaten, denn von den Adressaten sagt er in Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder. Ja, ihr. Und in Vers 6 sagt er, wir. Das sind die Apostel. Er sagt, wir sind aus Gott. Und wer Gott kennt, wer aus Gott ist, der hört auf sie, auf die Apostel. Für den sind sie wirklich Autorität. Jesus hat gesagt in Matthäus 10 zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also wer die Apostel ablehnt, der lehnt damit auch Jesus Christus ab. So hat der Herr seine Autorität nach Matthäus 10 direkt den Aposteln übertragen. Wer sind die Adressaten? Das Schreiben richtet sich ohne genauere Angaben an Wiedergeborene. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es nämlich, und da wird eine wichtige Absicht des Briefes gerade klar, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, es geht um solche, die haben ewiges Leben, die durch die Wiedergeburt das Leben aus Gott bekommen haben. Und zwar kann man sagen, an Wiedergeborene, die schon länger oder erst seit kurzem im Glauben standen. Denn die Adressaten werden allgemein genannt Kinder. Zum Beispiel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder. Oder in Kapitel 2, Vers 12. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Alle sind Kinder, ja? Und zwar Kinder Gottes. 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Aber diese Kinder werden in drei Reifestufen unterteilt. Sie werden angesprochen als Väter, Jünglinge und Kindlein. Sieht man das? 2 Vers 12 nochmals. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Und dann wird aufgesplittet, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. So dann, ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und so dann, ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Kindlein, vielleicht ist es in gewissen Übersetzungen auch mit Kinder übersetzt, aber es ist ein anderes Wort als Vers 12. Vers 12 richtet sich an alle. Technion. Also das ist ein Wort für Kinder. Aber Kindlein in Vers 13 am Schluss ist Paidion. Und meint eben speziell ein kleines Kind. Und darum ist besser Kindlein. Also die Kinder zerfallen in drei Stufen. Väter, die sind schon länger im Glauben. Jünglinge, ja so zwischendurch. Und dann die ganz Jungen im Glauben, das sind die Kindlein. Dann kommt nochmals diese Aufteilung, Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, Mitte des Verses. Ich habe euch Jünglinge geschrieben. Und dann nochmals ganz ausführlich ab Vers 18, Kindlein. Wieder Paidion. Also, das sind diese drei Gruppen. Und 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 macht zudem deutlich, dass die Adressaten einen jüdischen Hintergrund hatten. Das ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, denn in Galater 2, Vers 8, da hat Paulus als Apostel sich getroffen mit Johannes und Petrus. Er, der Apostel für die Heidenvölker, sie, die Apostel für Israel. Und da wird erklärt, dass sie sich gegenseitig anerkannt haben. Galater 2, Vers 7 lese ich schon. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, das heißt das Evangelium für die Nichtjuden, anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, das heißt für die Juden. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen, die nichtjüdischen Heiden, gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus, das ist der Bruder des Herrn, dieser anerkannte Prophet, ja, gaben Jakobus und Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Ja, da sehen wir, Johannes, Petrus, die hatten einen besonderen Auftrag im Blick auf diejenigen aus den Juden, während Paulus einen Auftrag hatte, ganz besonders unter denen aus den Heiden. Wobei wir sehen, auch Petrus hat auch in Bezug auf Heiden gewirkt, aber sein Akzent war für Juden und für Judenchristen. Und Paulus ist ja auch in die Synagogen gegangen, um zu predigen, aber sein Akzent war für die Heidenchristen. Und die haben sich also anerkannt, Johannes und Petrus haben dem Apostel Paulus die rechte Hand der Gemeinschaft gegeben, zu sagen, wir sind in völliger Übereinstimmung untereinander. Also Johannes hatte besonders unter den Juden einen Auftrag, und das wird jetzt auch klar aus 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, wo steht, meine Kinder, also wieder das Wort Technon für Technia, Mehrzahl, das betrifft alle, Väter, Jünglinge und Kindlein. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also er sagt, seht ihr, Jesus Christus ist für uns Gläubige aus den Juden gestorben. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die Gläubigen aus den Juden, auch für alle Gläubigen aus der ganzen Welt. Und darum sagt er nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das hat nichts zu tun mit Allversöhnung. Die Allversöhner sagen, seht ihr, Jesus Christus ist gestorben für die Sünden der Gläubigen und natürlich auch für die ganze Welt und darum werden mal alle gerettet werden. Das ist Unsinn. Nicht nur für uns aus den Juden, sondern überhaupt für die ganze Heidenwelt gilt das Werk Christi. Nun müssen wir noch klären, Zeit und Ort der Abfassung. Es ist so, am Ende seines Lebens wirkte Johannes in Ephesus. Ephesus war der Hauptort der römischen Provinz Asia, in der heutigen Westtürkei, also gegen das Mittelmeer. Etwa so groß wie die Schweiz. Da waren übrigens die Gemeinden nicht nur von Ephesus, sondern auch die Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3, wo Johannes Briefe hinschreibt, außer Ephesus, dann an Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. In dieser Provinz war übrigens auch die Gemeinde von Kolossä, wo Paulus den Kolosserbrief hingeschrieben hat. Auch die Gemeinde von Hierapolis, die Gemeinde, die Paulus auch im Kolosserbrief erwähnt. Gut, also Johannes lebte da in Ephesus, das wissen wir aus dem Zeugnis von Clemens Alexandrinus. Er starb im 68. Jahr nach der Kreuzigung Jesu. Das wird so überliefert von Hieronymus, dem Übersetzer der Bibel auf Lateinisch, also der Urheber der Vulgata, um 400 nach Christus. Nun, wenn man nach biblischer Datierung für die Kreuzigung aufs Jahr 32 kommt, 68 dazu, dann haben wir das Jahr 100. Und das stimmt wiederum überein mit einem anderen Zeugnis der frühen Kirche, dass Johannes am Anfang der Herrschaft des Kaisers 3 Jahren gestorben sei. Und das gehört genau in die Anfangszeit von 3 Jahren. Noch vorher war Domitian, unter Domitian war Johannes verbannt auf die Insel Patmos. Und eben unter 3 Jahren ums Jahr 100, oder im Jahr 100, starb er dann. Übrigens als der letzte aller Apostel. Und wenn man sich so vorstellt, dass Johannes ein ähnliches Alter hatte wie der Herr Jesus, vielleicht ein bisschen jünger, dann hatte da als alter Mann, sagen wir, zwischen 90 und 100, hat er noch gewirkt in der heutigen Westtürkei. Es gibt auch ein Zeugnis der frühen Kirche, dass er, also am Ende seines Lebens, wurde er noch in die Gemeinde getragen und hat also ein außerbiblisches Zeugnis und hat da jeweils die Gläubigen noch angesprochen mit Kindern und sie zur Treue ermahnt. Also sehr eindrücklich, dieser ganz schlussgebrechliche alte Johannes, der da in die Versammlung nach Ephesus getragen wurde. Ja, und zwar starb er eben im Jahrhundert in Ephesus. Das wird uns überliefert von Polykrates von Ephesus, der geboren wurde 125 nach Christus. Also er stand noch sehr, sehr nahe diesen Ereignissen. Und wie wir noch sehen werden, beschäftigt sich der Johannesbrief eben mit Problemen, die ganz besonders akut waren am Ende des ersten Jahrhunderts. Und so können wir den ersten Johannesbrief auf die Schlussjahre ansetzen, das heißt in die Zeit von 90 bis 100 nach Christus, geschrieben in Ephesus. Und das macht natürlich das Ganze noch viel feierlicher, wenn man sich so denkt, einen etwa 90-jährigen Greis, Apostelgreis, der schreibt, ich zitiere nochmals Vers 1, was von Anfang war. Damit meint er den Anfang, als Jesus Christus gekommen war. Der Sohn Gottes kam in diese Welt und wurde ein wirklicher Mensch und er sagt, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Ja, was wir gehört, das kann noch auch von weit her sein, ja. Aber dann heißt es, was wir gesehen mit den Augen, das ist dann noch direkter. Aber er sagt, was wir angeschaut, das ist ein präzises Sehen. Ja, man sieht noch vieles, oder? Aber anschauen, das ist viel intensiver, was wir angeschaut und schließlich sogar betastet haben. Sie haben ihn berührt, sie haben ihn gegrüßt. Sie wussten, was der Handschlag des Sohnes Gottes war. Ein richtiger Mensch, das war kein Geist. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Ja, also dieses Zeugnis gibt er da weiter, Jahrzehnte später. Und sich vorstellen, also 60, 70 Jahre nach den Ereignissen gibt der Augenzeuge hier nochmals ein Zeugnis durch diesen Brief. Und was noch eindrücklich ist, er sagt, was wir gehört, aber da benutzt Johannes nicht den griechischen Aorist. Wenn man etwas erzählt im Griechischen, dann hat man die Zeitform des Aorists gebraucht. Das ist so wie im Deutschen, wenn wir erzählen, erzählen wir nicht mit, sagen wir, mit Perfekt. Ich bin in den Wald gegangen und habe einen Baum geschlagen, dann bin ich zurückgekehrt und habe mir ein Feuer angefacht. Ja, so erzählt man nicht, sondern man sagt, ich ging in den Wald, schlug einen Baum, kehrte heim, fachte das Feuer an, so erzählt man. Das ist also der Aorist. Aber wenn man ja eine Erzählung plötzlich das Perfekt braucht im Griechischen, dann hat das etwas ganz Besonderes zu sagen. Das Perfekt bedeutet eine Handlung in der Vergangenheit, punktuell, aber die in ihrer Wirkung noch anhält. Und da sagt er, was wir gehört haben, und ich höre das jetzt noch in meinen Ohren. Ja, 60, 70 Jahre später hört er gewissermaßen noch die Stimme des Sohnes Gottes von damals. Und dann, wenn er sagt, was wir gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir. Ja? Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, da ist ein Aorist. Das ist nicht mehr, das war punktuell damals. Aber was ihr gehört, ich höre es jetzt noch. Gesehen, ich sehe es jetzt noch vor mir, vor meinen Augen. So betonte also, er war wirklich ein Augenzeuge von Anfang an. Dieser Neuanfang, der gekommen ist mit dem Erscheinen des Sohnes Gottes in der Welt, das ist ein grundsätzlicher Neuanfang. Also vergleichbar mit der Erschaffung der Welt in 1. Mose 1, wo es beginnt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da, was von Anfang war, was wir gehört haben. Das ist dieser Neuanfang durch das Kommen Gottes als Mensch in diese Welt. Ja, und dann sagt ihr, wir haben gehört, gesehen, angeschaut, betastet. Und es geht hier um das Wort des Lebens. Er nennt Jesus Christus das Wort. Diesen Ausdruck kennen wir doch aus dem Johannesevangelium, Johannes 1. Im Anfang, das ist der Anfang von 1. Mose 1, ja? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also, dort in Johannes 1 geht es um den Herrn Jesus, der schon da war, bei der Erschaffung der Welt. Das heißt nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Im griechischen Imperfekt, das drückt das dauernde Sein aus. Ja? Nicht punktuell, sondern fortwährend. Im Anfang, zu diesem Zeitpunkt der Erschaffung der Welt, da war das Wort da, einfach da, weil er ewig ist. Ja? Und das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus Christus war in Gemeinschaft mit dem Vater und das Wort war Gott. Jesus Christus ist nicht irgendwie einfach ein besonderes Wesen, sondern er ist wirklich Gott. Und dann heißt es sogar, dass er alles erschaffen hat. Alles ward durch dasselbe. Und da könnte natürlich ein Irrlehrer sagen, ja, ja, gut, natürlich. Er hat alles erschaffen als der Werkmeister von Gott. Aber die erste Schöpfung, die es überhaupt je gegeben hat, das ist Jesus Christus selbst. Nein, sagt Johannes, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, es gibt nichts, das irgendwann einmal ins Dasein gekommen ist, das nicht durch Jesus Christus, das Wort, ins Dasein gekommen ist. Damit ist er selber ewig. Denn alles, was jemals geworden ist, ist durch ihn geworden. Ja, wenn alles durch ihn geworden ist, dann ist er selber nie geworden, sondern er war immer da. Also das ist wirklich der Hammer. Der Vers macht ganz klar, Jesus Christus ist der Ewige, ohne Anfang und ohne End. Und warum nennt er ihn das Wort? Ganz einfach. Weil in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, im Judentum, wenn man in Israel, in Galiläa, in der Synagoge das Alte Testament vorlas, dann hatten viele Galiläer Mühe, das zu verstehen, weil sie Aramäisch sprachen. Und so hat der Meturgeman in der Synagoge diesen Satz sofort nachher auf Aramäisch übersetzen müssen. Er hat wieder einen Satz gelesen, und dann hat er es übersetzt auf Aramäisch. Und in den aramäischen Umschreibungen hat man den Gottesnamen, Yahweh, der ewig sein, der unwandelbare, hat man wiedergegeben mit Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das ist also die typische aramäische Umschreibung für den Gottesnamen Yahweh, der Seiende, der einfach ist, weil er die Existenz in sich selbst hat, ohne Anfang, ohne Ende. Und wenn also Johannes sagt, im Anfang war das Wort, dann ist das, heißt das, im Anfang war der Memra Adonai. Und dieser Memra Adonai ist eben der, der alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Also, es ist völlig klar durch diese Ausdrucksweise, dass Jesus Christus Yahweh ist. Johannes 1,1. Und jetzt hier, im 1. Johannesbrief, nennt er Jesus Christus das Wort wieder, Memra, das Wort des Lebens. Damit betont er nochmals, das Sein ist in ihm selbst. Er ist das Sein. Er hat selber keinen Anfang. Aber dieses Wort des Lebens ist jetzt Mensch geworden. Und darum sagt er im Weiteren, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war. Jesus Christus ist das ewige Leben. Er war bei dem Vater und ist jetzt da in die Welt gekommen, wurde uns geoffenbart. Und wir haben eben das gesehen, gehört, und das geben wir jetzt weiter. Und wenn ihr das annimmt, dann könnt ihr mit uns Aposteln Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft, die wir Apostel haben, das ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn man das hat, dann weiß man, was völlige Freude ist. Denn er erklärt in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Also die höchste, tiefste Freude, die der Mensch kennen kann, ist die Freude, wenn er diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus kennt. Ja, also jetzt ist ein bisschen klar geworden, warum der erste Johannesbrief geschrieben worden ist, was seine Absicht ist, wer geschrieben hat, an wen geschrieben wurde, wann und wo dieser Brief geschrieben wurde. Jetzt muss ich aber noch erklären, was war eigentlich so der besondere Anlass zu diesem Brief. Das geht aus dem Brief selber hervor. Es ist eine Warnung vor Irrlehren. Und zwar Irrlehren, die ganz auf der Linie der Gnosis standen. Ich muss erklären, die Gnosis war also eine Bewegung im ersten Jahrhundert schon. Und dann hat sie sich sehr stark ausgebreitet im zweiten, dritten Jahrhundert. Das waren Leute, die haben gesagt, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus. Ja, und wer ist Jesus Christus für euch? Ja, der Sohn Gottes. Ja, seit wann? Ja, seit er erschaffen worden ist. Ja, er ist nicht der ewige Gott. Nein, sicher nicht. Er ist aus dem ewigen Gott herausgeflossen später. Also muss man sich wirklich klar vorstellen, das waren Christen, in Anführungsstrichen, aber die einen anderen Jesus predigten. Und diese Gnostiker, das war eine Bewegung. Also die konnte man nicht einfach so in einen Korb werfen. Es gab Gnostiker, die sagten das und die anderen ein bisschen das. Es gab keine Systematik drin. Ja, eine verbindliche Systematik. Sehr weit gefächert. Aber Kennzeichen der Gnostiker allgemein sind diese Punkte. Erstens, im Mensch steckt ein göttlicher Funke. Merkt man. Sie sprechen wie die Esoteriker heute. Ganz typisch. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke, der durch höhere Erkenntnis, Gnosis heißt Kenntnis oder Erkenntnis, der durch höhere Erkenntnis wieder entdeckt werden soll. Du musst das Potenzial in dir entdecken. Ja? So haben die geredet. Und höhere Erkenntnis führe zur Erlösung. Die haben gesagt, es ist gut, wenn man gläubig ist. Aber man muss natürlich noch eine höhere Stufe erreichen, im Glauben. Also sie haben den Glauben in verschiedene Stufen eingeteilt. Die unterste, das waren einfach die normalen Gläubigen. Und dann konnte man so eine zweite Erfahrung machen, ja? Da muss ein wirklich gerade die Alarmglocke losgehen, wenn jemand von einer zweiten Erfahrung spricht. Das ist ja genau das alte Schnee von gestern. Nun, Johannes setzt in seinem Brief dieser angeblichen höheren Erkenntnis, setzt er die wahre Erkenntnis der nicht-gnostischen Gläubigen entgegen. In 1. Johannes 5, Vers 20 sagt er zum Beispiel, wir wissen, nehmt genau das Stichwort der Gnostiker, wir wissen. Übrigens, auf dem Skript, auf der zweitletzten Seite, habe ich eine kleine Konkordanz mit wichtigen Wörtern aus dem Johannesbrief zusammengestellt. Und da hat man ganz unten das Wort kennen, erkennen, ginosko, kommt 25 Mal in diesem Brief vor. Ich habe alle Stellen hier aufgeführt. Und am Schluss nochmals Kapitel 5, Vers 20. Wir müssen nicht langsam zu einer höheren Erkenntnis kommen, sagt Johannes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, uns bekehrt haben, an den Sohn Gottes glauben, dann haben wir die Erkenntnis schon. Und darum sagt er, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind. Wir brauchen nicht noch eine Entwicklung, bis wir da hinkommen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ah, jetzt wissen wir, wer Jesus Christus ist. Dieser bezieht sich auf seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also er setzt die wahre Erkenntnis entgegen. Und hier übrigens das Wort Verständnis hat uns ein Verständnis gegeben. Das habe ich hier in der Wörterliste, habe ich das auch aufgeführt. Letzte Seite, zweiter Punkt. Verständnis, völliges Verständnis ist Dianoia. Das kommt hier einmal vor. Also nicht nur Verständnis, sondern Dianoia heißt völliges Verständnis. Das haben wir, brauchen nicht noch mehr, brauchen da keinen Aufstieg. Übrigens, die Zeugen Jehovas, die auch die Gottheit Christi leugnen, die sagen dann, dieser ist der wahrhaftige Gott, das bezieht sich zurück auf den Vater, der hier genannt wird, den Wahrhaftigen. Der Wahrhaftige. Auf dass wir den Wahrhaftigen kennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus, und dieser beziehe sich auf den Wahrhaftigen. Jetzt muss man sagen, dann sollen Sie aber noch ein bisschen Griechisch üben. Wir haben ja auch im Deutschen die Hinweiswörter dieser und jener. Ja? Dieser ist auf das Nähere, Näherliegende, und jener ist auf das Fernerliegende. Oder wie im Englischen, this and those. Aber im Griechischen ist es so, hutos ist das Naheliegende und ekenos ist das Fernerliegende. Und hier steht hutos. Also das Naheliegende ist Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also nicht, er sagt nicht nur, er ist Gott. Ja? Und dann könnte man noch sagen, ja, was heißt schon Gott? Göttlich? So, ja. Nein, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gut. Also das ist der erste Punkt. Im Menschen steckt ein göttlicher Funke und so weiter. Aber die wahre Erkenntnis wird der ganz normalen Gläubigen wird da entgegengesetzt. Zweiter Punkt der Gnostiker. Materie ist schlecht. Der Körper ist schlecht. Christus hat deshalb nur einen Scheinleib angenommen, um Erlöser zu werden. Er ist auch nur scheinbar gestorben. Also damit leugneten sie, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und sie leugneten die Erlösung durch den wirklichen Kreuzestod Christi. Und dem setzt Johannes entgegen, wer nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der wird von einem bösen Geist getrieben und ist selber ein falscher Prophet und ein Antichrist. 1. Johannes 4, Vers 1, da steht das. So, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also sagt, da könnt ihr gleich erkennen, das sind Antichristen. Ich habe noch vergessen zu sagen, Johannes sagt, solche, die in dieser Weise Christus angreifen, gehören nicht zur Schar der Erlösten. In 1. Johannes 2, Vers 19 sagt er nämlich von den Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also sie waren in den verschiedenen Gemeinden, waren die präsent. Und dann haben die diese Lehren vorgebracht und haben die Gemeinden verlassen. Und haben begonnen, mit ihren neuen Lehren über einen neuen Jesus zu, in Anführungsstrichen, evangelisieren. Sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie gehörten nicht zu den wahren Erlösten. Aber man meinte früher, das seien echte Erlöste, die waren mit in der Gemeinde. Und plötzlich sind sie gegangen. Dritter Punkt bei den Gnostikern, der sündige Lebenswandel im Körper, der ja sowieso verächtlich ist, kann der Reinheit des menschlichen Geistes nichts antun. Also wichtig ist sowieso nur das höhere geistige, mystische Erleben. Und das ist für sich rein völlig unabhängig vom Körper. Und darum sagten sie, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Also man kann in Unzucht leben, kein Problem, aber Hauptsache der Geist lebt in der geistigen Sphäre, der direkten Kommunikation mit Gott, ja. Nun, Johannes betont die Wichtigkeit des praktischen Lebenswandels, gemäß den Geboten Gottes. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgendein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also Johannes sagt, wenn jemand sich nicht an die Gebote im Neuen Testament hält, die an Christen gerichtet sind, dann ist er gar kein Wahrgläubiger. Und ein Wahrgläubiger, der hat eben den Auftrag, auch so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hat und wie er uns in den Evangelien vorgestellt ist. Das ist unser vollkommenes Beispiel, dem wir nacheifern sollen, auch in unserem praktischen Leben. Wenn jemand so oberflächlich dahin lebt und denkt, ja gut, so eng muss man es auch nicht wieder sehen, ja, da sagt Johannes, das ist ein Lügner. Er lügt. Also, wer in der Sünde lebt, ist nicht wiedergeboren und ist aus dem Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ja gut, jetzt könnte jemand echt Probleme bekommen, oder haben schon viele bekommen, wenn sie das gelesen haben. Wer Sünde tut, aber ich tue ja auch Sünden. Ja, aber hier ist hilfreich, das griechische Verbalsystem ist so aufgebaut. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob eine Handlung punktuell ist oder ob sie fortdauernd ist. Übrigens, diejenigen, die irgendeine osteuropäische Sprache sprechen, Kroatisch oder Serbisch oder Russisch, die kennen das. Das ist dort genau so. Man hat Verbformen, die drücken eine vollendete Handlung aus oder eine fortdauernde. Wir sind im Griechischen genau gleich. Und jetzt hier, an dieser Stelle, haben wir die fortdauernde. Der Sinn ist also der, wer die Sünde fortdauernd tut. Also wer in der Sünde lebt, ist aus dem Teufel. Der wahre Gläubige ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er tief betrübt ist, wenn er sündigt. Und dass er Dinge abbricht und wieder in Ordnung bringt. Aber wer einfach so cool weitergeht, ist aus dem Teufel. Ja, und dann der nächste Punkt bei den Gnostikern. Der höchste Gott sei nur eine Person. Es gibt keine Trinität, ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist nur eine Person, genauso wie im Islam. Später sei Christus aus Gott hervorgegangen. Und damit wird die ewige Existenz von Christus geleugnet, auch die Gottheit Christi und natürlich auch seine ewige Sohnschaft. Denn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus nicht nur dadurch, dass er von Gott dem Vater als Mensch gezeugt wurde, Gottes Sohn ist, sondern dass er von Ewigkeit her Gottes Sohn ist. Und eben in einer Beziehung der Liebe stand als Sohn zum Vater. Und der Vater zum Sohn. Also sie leugnen die ewige Sohnschaft Christi, und damit leugnen sie auch die ewige Vaterschaft Gottes. Das ist ein Schreibfehler hier. Sie leugnen der ewigen Vaterschaft Gottes. Und, wie gesagt, die Trinität wird geleugnet. Nun, also sie leugnen die ewige Sohnschaft Christi und damit leugnen sie auch die ewige Vaterschaft Gottes. Das ist ein Schreibfehler hier. Sie leugnen der ewigen Vaterschaft Gottes. Und, wie gesagt, die Trinität wird geleugnet. Nun, dem hält Johannes entgegen, wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ein Lügner, ein Antichrist. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der Leugner, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und Johannes betont, der Sohn ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wie gesagt, 1. Johannes 5, Vers 20. Der nächste wichtige Punkt bei den Gnostikern, die Lehre der Apostel war für sie nicht verbindlich. Und sie waren offen für Privatoffenbarungen. Und dem enthält Johannes entgegen, dass wir nur das glauben sollen, was Christus und seine Apostel von allem Anfang an gelehrt haben. Es gibt kein Fortschreiten in der Offenbarung. 1. Johannes 4, Vers 24. Wir hatten ja gerade noch gelesen, Vers 23, und jetzt kommt: Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Der Anfang ist eben dieser Anfang. Jesus Christus ist als Mensch in die Welt gekommen, hat seine Apostel eingesetzt, und nun diese Botschaft, die da gekommen ist, durch Christus und seine Apostel, das ist das, was von Anfang ist. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also ihr braucht nicht etwas Neues. Ihr müsst einfach das festhalten, was von Anfang an gekommen ist. Es gibt keine Neuoffenbarungen, keine Privatoffenbarungen, die da noch etwas hinzubringen. Und in Kapitel 4, Vers 6 nochmals: Wir Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wer nicht die Schriften der Apostel im Neuen Testament und der Propheten als Autorität akzeptiert, der ist nicht aus Gott. Kann man einen Test machen und kann einen Pfarrer fragen: Glauben Sie, dass das Neue Testament verbindliche Offenbarung Gottes ist? Und wenn er Nein sagt, dann sagen wir es fleißig. Das ist die volle Schärfe dieses Wortes. Die wahren Gläubigen akzeptieren das, was von Anfang an war, im Neuen Testament. Und noch ein letzter Punkt möchte ich erwähnen bei den Gnostikern: Es gab viele verschiedene Lehren, kein einheitliches System. Also da konnte man bei dem ein bisschen so hören, bei dem wieder ein bisschen anders, und eben keine Systematik. Das ist der echte Chaoten, oder? Aber das kennen wir auch von heute, oder? Der eine sagt, ja, das geht so, und der andere sagt, ja, ein zweites Erlebnis, das muss man so und so erleben, und der andere kann das wieder ganz anders erklären. Die haben keine Systematik. Das ist so völlig chaotisch. Aber Johannes spricht von der Wahrheit in der Einzahl. Er spricht immer über die Wahrheit. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 6. Er spricht nicht von Wahrheiten, ja, sondern von verschiedenen Wahrheiten. Sondern er sagt: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und das Wort Wahrheit kommt so oft vor in dem Brief. Ich habe hier noch weitere Stellen angegeben, 2 Vers 4, wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Oder 21, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst, und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Die Wahrheit in der Einzahl. Es gibt nicht Wahrheiten. Im 2. Johannesbrief spricht er von der Lehre in der Einzahl. 2. Johannes 1, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Da geht es auch wieder um Verführer im Zusammenhang. Und die gehen weiter. Ja? Die haben neue Offenbarungen. Da kommt plötzlich Neues dazu. Die gehen weiter. Die bleiben nicht. Und das Schlimme ist, also wer weitergeht, hat Gott nicht. Aber wer bleibt in der Lehre, nicht in den Lehren. Die Lehre. Und schauen wir mal, wie über Irrlehren gesprochen wird, zum Beispiel im 1. Timotheus 1, Vers 3. Da warnt Paulus den jungen Timotheus und sagt: So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Die anderen Lehren, das sind falsche Lehren. Oder im gleichen Brief, 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten oder in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen. Da gibt es alle möglichen Lehren und Richtungen, ja? Das ist das Typische für den Irrtum, während Johannes sagt, die Wahrheit, die sie von Christus geoffenbart bekommen haben. und spricht von der Lehre des Christus. Ja, und jetzt können wir gleich hier anfügen, etwas über die Aktualität des ersten Johannesbriefes. Der Islam mit heute 1,2 Milliarden Menschen lehrt im Koran bereits, dass Christus nicht Gott ist. Der Koran, der Islam, leugnet die Gottheit Christi. Genau das, was im 1. Johannesbrief als antichristliche Lehre beschrieben wird. Und das muss man sich im Klaren sein. 500 Jahre bevor der Islam entstand. Muhammad kam ein halbes Jahrtausend später und starb dann im Jahr 632 nach Christus. Und da wird gewarnt von solchen, die die Gottheit Christi leugnen. Der Islam leugnet die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung. Ja, weil der Koran sagt, Allah habe Isa, das ist der islamische Jesus, habe Isa im Leib der Jungfrau Maria aus dem Nichts erschaffen. Aus dem Nichts erschaffen. Also Christus ist nicht schon da gewesen und ist Mensch geworden. Der Islam leugnet, dass Christus im Fleisch gekommen ist, ja? Und das haben wir schon gesehen in 1. Johannes 4, Vers 1 wird gewarnt, das sind die falschen Propheten. Und der Islam leugnet die ewige Sohnschaft Christi und auch seine Sohnschaft als Mensch. Denn der Koran sagt in der letzten Sure, Allah habe keinen Sohn und habe keinen Sohn gezeugt. Und weiter leugnet der Koran ausdrücklich den Kreuzestod Christi, indem er sagt, ein, der ähnlich aussah, sei gestorben. Aber Isa sei nicht gestorben. Und schließlich leugnet der Koran die Authentizität und damit die Autorität der Bibel. In zahlreichen Stellen in den frühen Suren heißt es, dass die Juden und die Christen die Wahrheit abgeändert hätten. Und darum, wenn man mit Muslimen heute spricht über die Bibel, sagen sie, ja, das war einmal gut, aber es ist alles gefälscht. Die Bibel ist nicht mehr das, was sie ursprünglich war. Wäre sie noch ursprünglich, würde sie genau mit dem Koran übereinstimmen. Und also auch die Sohnschaft Christi leugnen. Aber das Dumme ist, wir haben vom Neuen Testament Handschriften aus der Zeit des 1. Jahrhunderts, aus dem 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ist langweilig, ja? Und dann, also das geht so weiter bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert. Wir haben aus jedem Jahrhundert griechische Handschriften des Neuen Testaments und da können wir durch alle Jahrhunderte zeigen, erstmal, die Bibel wurde nicht gefälscht. Wir haben immer noch die gleiche Bibel wie ursprünglich. Und zweitens, die Gottessohnschaft und die Gottheit Christi wurde durch alle Handschriften hindurch wurde die gelehrt. Alle Jahrhunderte hindurch. Also, wann haben die Christen das geändert, bitte? Das nächste Problem ist, jetzt ist es ein Bumerang. Aber sehen wir, wie aktuell der erste Johannesbrief ist, der nimmt die ganze Problematik des Islams vorweg. Aber der Brief ist aktuell auch im Blick auf die Arianer, die zur Zeit der sogenannten christologischen Kämpfe, 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus, die Arianer leugneten die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Also im 3. 4. Jahrhundert gab es eine Fülle von Leuten, die kamen und sagten, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her existieren. Also ist nicht der ewige Gott. Und er wurde erst später Sohn Gottes. Und so sind also diese Kämpfe, Glaubenskämpfe ausgebrochen, nicht mit Gewalt, sondern es waren Kämpfe, wo man mit der Bibel argumentieren musste. Und schließlich ist dadurch das Konzil von Nicäa zustande gekommen. An dem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, wurde bekannt, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Und dann im Konzil von Konstantinopel, 382, wurde bekannt, das Bekenntnis abgelegt, auch der Heilige Geist ist Gott. Ist einfach so eine unpersönliche Kraft. Und schließlich im Konzil von Ephesus, 451, wurde das Bekenntnis abgelegt, Jesus Christus ist wahrer Gott und auch wahrer Mensch. In einer Person. Nun, ist interessant, in der Reformation haben die Reformatoren gesagt, allein die Schrift. Wir verwerfen das Papsttum als völlig unbiblisch, antichristlich, Wir verwerfen den ganzen Klerus mit den Kardinälen. Wir verwerfen die Autorität der Konzile. Für uns gilt nur die Bibel. Aber interessant, die Reformatoren haben gesagt, sie glauben, das Bekenntnis von Nicäa, Konstantinopel und das Ephesus-Bekenntnis in Bezug auf die Person Christi. Und sie haben gesagt, wir glauben das nicht, weil die Konzile das gesagt haben, sondern wir glauben das, weil das in der Bibel steht. Das ist der Punkt. Das ist das biblische Zeugnis, und zwar von den frühesten Jahrhunderten an. Und das ist wirklich eine dicke Lüge. Es gibt Leute, die sagen, dass mit der Gottheit Christi sei erfunden worden, damals im 4. Jahrhundert. Und dabei können wir das zeigen anhand der Handschriften, die wir aus den frühesten Jahrhunderten haben. Das stand ja in der Bibel von Anfang an so. Es wurde nie abgeändert. Ist einfach nicht wahr und wissenschaftlich ganz klar zu belegen. Ja, also das war ein Wunder Gottes, dass obwohl die Christenheit damals schon so verdreht war, dass dieses Bekenntnis in Bezug auf die Person des Herrn Jesus Christus, dass das noch klar herauskommen konnte. Und man muss sich im Klaren sein, zum Beispiel praktisch alle germanischen Stämme waren Arianer. Also wir sagen, heute wären das Zeugen Jehovas. Und die sind dann schließlich, haben die den arianischen Glauben aufgegeben und haben den Glauben an die ewige Sohnschaft und Gottheit Christi übernommen. Aber es war wirklich an der Kippe, dass das ganze Christentum in Arianismus hineingefallen wäre. War ein Wunder Gottes, dass das so gewendet werden konnte. Dann zur Aktualität, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft, die weder christlich noch wissenschaftlich ist, die leugnen alle die Gottheit Christi. Das sind zwar ganz verschiedene Sekten, aber in diesem Punkt sind sie sich alle einig. Sie leugnen die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Und in der liberalen Theologie, wenn man heute nach Zürich an die Uni geht, um Theologie zu studieren, oder nach Lausanne oder Neuchâtel, nach Basel, in der liberalen Theologie ist die Leugnung der Gottheit Christi und seiner ewigen Sohnschaft weitherum üblich. Und das kann man sagen, dass bereits die sogenannten Altliberalen im 19. Jahrhundert, die damit die Quellenscheidungen, fünf Bücher Mose und so weiter begonnen, das war ganz normal, dass das Arianer waren. Also die Gottheit Christi leugneten. Ja, also sehen wir, wie aktuell dieser Brief ist. Jetzt zur Struktur des Briefes, und dann gehen wir wirklich in die Bibel hinein. Das war jetzt alles über die Bibel, fast. Aber das war wichtig, um das Ganze einordnen zu können. Jetzt zur Struktur. Der 1. Johannesbrief besteht aus 4 Zyklen. Also 4 Teilen, die sich jeweils in der Anordnung und in der Thematik an der Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die Basis der Bibel bilden, orientieren. Also ganz, ganz erstaunlich. Jetzt müssen wir uns ganz kurz eine Übersicht verschaffen über 5 Bücher Mose. Das erste Buch Mose nennt man Genesis. Das ist das Buch der Anfänge. Schöpfung, Anfang der Menschheit, der Ehe, der Familie, der Völker, der Anfang des Volkes Israel und so weiter. Dann das zweite Buch Mose, Exodus, das ist das Buch der Erlösung. Dort wird beschrieben, Israel, ein Sklavenvolk in Ägypten, grausam geknechtet unter dem Pharao. Sie feiern das Passafest, das Blut des Lammes streichen sie an die Türen und dann werden sie erlöst aus Ägypten und gehen in die Freiheit. Das ist das zweite Buch Mose. Das dritte Buch Mose, genannt Levitikus, ist das Buch des Opferdienstes und der Heiligkeit. Hier stellt Gott einem erlösten Volk vor, wie sie ihm in Gottes Dienst dienen können. Dann das vierte Buch Mose, Numeri genannt, das ist das Buch, das die Wüstenreise Israels beschreibt. Diese 38 Jahre nach den 2 Jahren Lagerung am Sinai. Da geht es also um die praktische Umsetzung von dem, was sie durch die Erlösung kennengelernt haben. Und das fünfte Buch Mose, Deuteronomium genannt, ist das Buch des Gehorsams. Am Ende der Wüstenwanderung hält Mose vor seinem Tod 8 Abschiedsreden. Und darin wiederholt er die Gebote, die Gott in der Wüste gegeben hatte. Und erklärt sie nochmals, wie die zu bestehen sind, dann in der neuen Situation, wenn sie ins verheißene Land kommen. Und er gibt auch gewisse neue Gebote dazu. Ja, jetzt gehen wir zum ersten Johannesbrief. Und da haben wir einen ersten Zyklus von Kapitel 1,1 bis 2,11. Nun, wir haben ja bereits die Eingangsverse gelesen, 1 bis 5, das entspricht dem Buch Genesis. Und ich habe das überschrieben, diese Verse, mit Neuanfang im Licht. Wir haben ja die Stichwörter gefunden hier, Anfang, Licht, Finsternis und auch den Begriff Leben. Das Wort des Lebens, was von Anfang war. Und in Vers 5, das ist ein Schreibfehler, nicht 3, sondern Vers 5, da haben wir das Licht. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das sind doch ganz klar Begriffe, die anspielen, Anfang auf 1. Mose 1,1. So wie damals der Anfang der Schöpfung war, ist durch das Kommen von Christus dieser Neuanfang gekommen. Christus hat uns Gott geoffenbart, der Licht ist. Und da gibt es gar keine Finsternis in ihm. Das erinnert an den ersten Schöpfungstag. Es war Finsternis, Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott scheidet klar begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Und hier wird erklärt, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Also man kann Gott nicht irgendwie mischen, es ist das Böse und das Gute in Gott oder es ist irgendwie so ein Mischwesen. Nein, ganz klar, Gott ist Licht, gar keine Finsternis in ihm. Und betont wird das Leben, das Wort des Lebens, das ewige Leben. Ja, und im ersten Buch Mose finden wir, wie Gott das Leben erschafft. 1. Mose 1, Vers 20, lebendige Wesen. Auch Vers 21, 24, 30. Dann 2, Vers 7, wie Gott das Leben, den Hauch des Lebens, in Adam einhaucht. Und schließlich Kapitel 3, Vers 22, nach der Ankündigung des Erlösers, bekommt Eva den neuen Namen Leben. Eva heißt Leben. Ja, also haben wir eine ganz klare Beziehung zu dem ersten Buch Mose. Jetzt gehen wir weiter zu den Versen 6 bis 10, da haben wir Exodus. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Da haben wir die Stichwörter Blut. Das Blut Jesu Christi. Nun, das ist das Stichwort in 2. Mose 12, wo in Verbindung mit Opfern zum ersten Mal in der Bibel das Blut erwähnt wird. Das Blut des Passahlammes musste an die Türpfosten, an die Oberschwelle gestrichen werden. Und Gott sagt, wenn er das Blut sieht, dann wird er an den Israeliten vorübergehen und sie verschonen. Und dann wird gesagt über dieses Passafest in 2. Mose 10, Vers 23, da geht es um die 3 Tage Finsternis. Und der 3. Tag davon war übrigens der Tag, an dem das Passa gefeiert wurde. Und da heißt es in 2. Mose 10, Vers 22, und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Ägypten in der Finsternis und die Israeliten, das Volk Gottes, im Licht. Und sie haben, was haben sie gehabt in ihren Häusern? Seit vier Tagen vor dem Passa, das Lamm. Licht. Und hier wird erklärt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, so waren sie ja zusammen, in der Gemeinschaft, in den Häusern. die Israeliten, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, und darum wird über den Wandel im Licht gesprochen und da haben wir die Parallele. Die Israeliten sind dann ausgezogen nach dem Passa und in Kapitel 13, 21 heißt es, dass sie für ihren Wandel ein Hilfsmittel hatten. 13, 21. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Da haben wir den Wandel im Licht, auch wenn es dunkel ist. Ja, und in diesen Versen erklärt Johannes, aber wenn wir realisieren, dass wir auch als Gläubige gesündigt haben, dann gibt es einen Ausweg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wenn man jetzt da wieder einsetzt, dass diesen Unterschied, punktuell oder durative Verben, das sind durative Verben. Also der Sinn ist der, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diejenigen, die im Licht wandeln, die sind auch bereit, immer wieder ihr Leben zu ordnen. Und sie dürfen wissen, es gibt jedes Mal Vergebung. Er ist treu und gerecht. Eben auf der Grundlage des Blutes. Ja, und dann kommt Levitikus. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Dann wie die Sühnung. Und im dritten Buch Mose ist das große Opferkapitel, Kapitel 16, über den Yom HaKippurim, den Tag der Sühnung. Tag der Versöhnung oder Sühnung. Kippur, Kippurim heißt Versöhnung oder Sühnung. Genau dieser Begriff. Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und Johannes erklärt, und dieser Yom Kippur durch Jesus Christus ist noch viel größer als die Yom Kippur im Judentum. Denn das war nur ein Opfer für unser Volk. Aber hier, wir haben Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ein Yom Kippur-Opfer nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Herrlich. Was ihr hier deutlich macht, er schreibt, auf dass ihr nicht sündiget. Also er warnt die Gläubigen, sie sollen nicht sündigen. Aber er geht nicht davon aus, dass sie sündlos sind. Und darum sagt er, wenn jemand gesündigt hat, oder wenn jemand sündigt, aber es ist die punktuelle Form, wenn jemand den Akt der Sünde begeht, ja, er geht also nicht davon aus, ein Gläubiger sündigt drauf los, sondern für ihn, der Verlorene sündigt fahrplanmäßig und der Gläubige sündigt wie ein Zugunglück. Ja? Also wenn jemand sündigt, das müssen wir nicht verzweifeln. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Das Wort Sachwalter ist das Wort für das auch Fürsprecher bedeutet oder Advokat. Nach Offenbarung 12 kommt der Satan immer wieder vor Gottes Thron und er verklagt die Gläubigen. Siehst du, das sollen Kinder Gottes sein. Und wie der sich benommen hat, was die gemacht hat. Und da ist Jesus Christus der Advokat und spricht die Sache gut. Ja, aber ich habe das Sühnungswerk auf Golgatha vollbracht und darum wird er nicht verdammt. Also, Jesus Christus ist der Sachwalter und als Sachwalter will er uns auch Dinge, die uns nicht bewusst sind, zum Bewusstsein führen. Ja? Das ist die Aufgabe des Sachwalters. Der spricht mit seinem Mandanten. Das ist nicht so eine kalte Beziehung, wie das die Advokaten in unserem Land haben, normalerweise, ja? Sondern er liebt die Seinen und will sie auch immer wieder zur Einsicht führen, damit sie 1. Johannes 1, Vers 9 praktizieren. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja, und jetzt kommt der nächste Abschnitt, 2, Vers 3 bis 6, entspricht Numeri. Und da habe ich überschrieben mit Wandel gemäß Gottes Geboten. Ja, die Stichwörter sind jetzt hier, wandeln. Und in 4. Mose 1, durch das ganze Buch hindurch, geht es um den Wandel Israels durch die Wüste. Und wie sie jetzt nun die Gebote Gottes, die sie am Sinai bekommen haben, umsetzen sollten. Und so, in unserem Abschnitt sind Stichwörter Gebote halten, beziehungsweise nicht halten, sein Wort halten. Ja, im 4. Buch Mose sehen wir auch, wie viele ungehorsam waren, eben die Gebote nicht gehalten haben. Und in 4. Mose 16, 37 bis 41 wird gesagt, alle Israeliten sollen an ihren Gewändern hellblaue, also blaue aus blauem Purpur, hellblaue Quasten anbringen. Und diese Quasten, wenn sie anschauen, sollen sie daran erinnern, an die Gebote Gottes. Das ist die Farbe des Himmels. Dass wir daran denken, wir haben Gottes Wort aus dem Himmel. Das zeigt uns, wie wir leben sollen. Und darum, also die Quasten an den Kleidern, die sollten immer wieder erinnern, die Gebote Gottes, die himmlischen Gebote für ein irdisches Leben. Also zum Gehorsam. Ausgerechnet steht das so in 4. Mose. Nun lese ich 1. Johannes 4, Vers 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und das ist jetzt durativ. Also wenn wir gewohnheitsmäßig nach seinen Geboten leben. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, also durativ, fortdauernd nicht. Wenn jemand sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgendein Wort hält, als fortdauernder Prozess, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, beziehungsweise zum Ziel gekommen. Die Liebe Gottes will das als Ziel, dass wir nach Gottes Wort leben. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass ihr in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also jemand möchte sagen, er bin ich wirklich wiedergeboren? Und dann muss er sich selber fragen, ja, ist es mir ein Anliegen, nach der Bibel zu leben? Ja, bin ich nicht vollkommen. Ja, niemand ist vollkommen. Nicht sündlos. Niemand ist sündlos. Aber ist es dein Wunsch wirklich nach, ja, natürlich, ist das klar? Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Aber eben, wenn wir uns an seinem Wort ausrichten. Aber dann sollen wir wissen, dass es unsere Verpflichtung ist, eben nach dem Vorbild des Lebens des Herrn Jesus Christus auch selber zu leben. Dass wir auch die Evangelien lesen unter diesem Aspekt, wie hat der Herr gelebt, wie hat er gehandelt, gesprochen, das muss vor uns stehen. Dann kommt 2, 7 bis 11, Deuteronomium, neues und altes Gebot. Und da steht, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis, bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht. Und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wie im 5. Buch Mose, wo die alten Gebote vorgestellt werden und dann neue Gebote für die neue Situation gegeben werden. Die aber auf einer Linie stehen mit den alten. Man spricht über das alte Gebot, das Wort, welches ihr gehört habt. Das heißt, all das, was durch den Herrn Jesus und die Apostel gebracht worden ist, das ist verbindlich. Das ist verbindlich für uns, unser Leben. Dieses Wort ist, kann man sagen, in der Einzahl das Gebot Gottes. Aber dann sagt er, ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Gnade, was müssen wir jetzt tun? Ja, wir müssen uns überlegen, was ist bei Jesus Christus Realität und auch bei denen, die ihm angehören. Ja, zum Beispiel sagt die Bibel, Jesus Christus ist der Gerechte. Ja, Und die Erlösten werden genannt Gerechte. Oder Jesus Christus wird genannt der Himmlische, 1. Korinther 15. Und seine Nachfolger werden genannt die Himmlischen, 1. Korinther 15. Oder Jesus Christus war der treue Zeuge. Ja, wir sollen treue Zeugen sein. Also, es gibt so viele Dinge, die die Bibel erwähnt, dass sie wahr sind bei Jesus Christus, aber eigentlich auch bei denen, die an ihn glauben. Und wenn man sich dieser Übereinstimmungen bewusst wird, dann realisiert man Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Und darum ist es ein Gebot. Wenn wir uns überlegen, was ist wahr bei ihm, was ist wahr bei uns? Ja, aber dann muss man das auch sehen. Und darum ist es ein Gebot. Ja, ich muss noch etwas erwähnen zu dem Deuteronomium-Abschnitt. Hier haben wir also ausdrücklich das alte Gebot, das neue Gebot. Das habe ich erklärt. Aber wichtig ist noch, im 5. Buch Mose wird circa 50 Mal das Wort erwähnt, beobachten, einhalten oder bewahren. Shamar. Und etwa 50 Mal findet man das Wort Shama, hören, gehorchen. So kann man wirklich sagen, das 5. Buch Mose ist eben das Buch des Gehorsams, wo man auf die Worte Gottes hört und ihm gehorcht und sie einhält. Und genau um diese Begriffe geht es in diesem Abschnitt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zum zweiten Zyklus. Der neue Zyklus beginnt 2 Vers 8 und geht bis 3 Vers 24. Jetzt geht es ein bisschen länger. Bei 8 bis 27 ist der Genesis-Abschnitt überschrieben in meinem Skript mit die reine Lehre vom Anfang an. Und da haben wir nun wirklich die Stichwörter Anfang, die jetzt hier besonders oft vorkommen. Nämlich 1. Johannes 2, Vers 13, Vers 14 und zweimal in Vers 24. Aber dann geht es jetzt hier um den Antichrist und die Antichristen, die verführen. Und im 1. Buch Mose haben wir das große Verführungskapitel, das zum Sündenfall hinleitete. 1. Mose 3. Und in diesem Abschnitt spricht Johannes über die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens. Nun, das kennen wir aus 1. Mose. Nämlich in 1. Mose 3, Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Also da haben wir genau diese drei Punkte. Die Lust des Fleisches, dass der Baum gut zur Speise. Lust der Augen und dass eine Lust für die Augen, Hochmut des Lebens und der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Höhere Erkenntnis. Ja, das Stichwort der Gnostiker. Die alte Schlange lässt grüßen. Das kommt von dort her. Ja, der hat mir vor kurzem, ein Mormon hat mich angesprochen und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber die Mormonen lehren, dass Gott ursprünglich ein Mensch war, dass er sich zu einem Gott entwickelt. Und wir können uns auch dazu, ja natürlich, wir können uns alle zu, wir können sich auch zu einem Gott entwickeln. Und gesagt, ja, das ist genau das Gleiche, das hat die Schlange schon in 1. Mose 3 gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Wissend Gutes und Böses. Ja, also, jetzt machen wir Pause, eine halbe Stunde, und dann lesen wir diesen Genesis-Abschnitt, der vor uns steht. Ich lese jetzt 1. Johannes 2, Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wie gesagt, dieser Vers richtet sich an alle Gläubigen, sie werden als Kinder bezeichnet. Aber dann kommt die Aufgliederung in drei Reifegraden. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Also die Väter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den Herrn Jesus Christus, der eben als Mensch in diese Welt gekommen ist und einen völlig neuen Anfang geschafft hat. Manche denken, jemand kommt zum Glauben und dann liest er oft besonders gerne in den Evangelien. Die Briefe der Apostel sind ein bisschen schwierig, aber es ist schon so, später beginnt man sich dann zu interessieren, besonders für die Briefe, und mit einer fortschreitenden Reifung im Glauben kommt man wieder auf die Evangelien in besonderer Weise zurück und sieht sie wieder aus einem ganz neuen Blickwinkel, eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Leben hier auf Erden. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Die Väter, die den erkannt haben, der von Anfang ist. Dann kommen diejenigen, die schon fortgeschritten sind. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist so die geistliche Kraft der, die schon fortgeschritten sind im Glauben. Sie kennzeichnen sich als Überwinder. Dann kommen die ganz Jungen. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Sie sind im Glauben gekommen und haben entdeckt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind des Vaters. Ihn als den ewigen Gott als Vater zu kennen. Dann geht er weiter, Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Nun, da meint man das leider genau das Gleiche. Aber es ist nicht so. In Vers 13 heißt es, ich schreibe euch Väter. Ja, in der Gegenwartsform, das bezieht sich auf das, was jetzt dann im Weiteren noch kommen wird im Brief. Aber Vers 14 geht jetzt zurück auf all das, was wir ab Kapitel 1,1 bis 2, Vers 11 gelesen haben. Wenn er sagt, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Weiter, ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es gibt hier in manchen Übersetzungen etwas Unterschiede und das hängt zusammen mit dem Minderheitstext. Viele moderne Übersetzungen, die gehen ja nicht mehr nach der Mehrheit der Handschriften. Wir haben 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament und 90% davon zeigt eine unglaubliche Einheit. Das ist der Mehrheitstext. Dem gehört übrigens auch der Textus Receptus. Das war der Text, die Handschriften, die man zur Zeit der Reformation zur Verfügung hatte. Aber dann gibt es den Minderheitstext. Das sind Texte, die insbesondere auf Ägypten zurückgehen. Und die haben manche Ungenauigkeiten und da sogar Verfälschungen. Aber die kann man mit der Mehrheit korrigieren. Und eben da gibt es ein bisschen Unterschiede, die zerstören diese schöne Strukturierung. Also es ist effektiv so, wir haben im Mehrheitstext, ist es ganz klar, ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Kindlein. Und dann, ich habe euch Väter geschrieben, ich habe euch Jünglinge geschrieben und ab Vers 18 kommen dann die Kindlein an der Reihe. Und zwar ganz ausführlich. Also das nur so nebenbei, wenn man in der Übersetzung einen Unterschied entdeckt. Also die schöne Ordnung ist, so im Mehrheitstext zu haben. Also nochmals, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt ermahnt er sie, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was heißt das, liebt nicht die Welt? Und dabei steht doch in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und es ist auf Griechisch das gleiche Wort, Kosmos. Nun, man muss wissen, das gilt für alle Sprachen der Welt. Ein Wort hat normalerweise mehrere Bedeutungen. Also wenn man Wörter sich so bildlich vorstellen will, dann muss man so einen Kreis zeichnen. Ein Wort hat ein Bedeutungsfeld. Und darum, wenn man zum Beispiel Englisch lernt und dann will man ein Wort nachschauen auf Englisch, was das auf Deutsch bedeutet, und dann sieht man, oh, da gibt es so viele Bedeutungen. Das ist eben, weil das englische Wort hat ein Bedeutungsfeld und das hat verschiedene Nuancen im Deutschen. Aber je nachdem, in welchem Zusammenhang man das englische Wort braucht, dann bedeutet es nicht alles, was im Wörterbuch steht, sondern etwas daraus heraus, Und normalerweise klärt der Zusammenhang, was im Speziellen gemeint ist. Und das ist wunderbar, dass es so ist, denn wäre es anders, hätten wir für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort.
Dann könnten wir gar nicht miteinander richtig sprechen.
Dann wäre das so wie mit den chinesischen Schriftzeichen. Da gibt es Zehntausende von Schriftzeichen, aber gebildete Leute kennen vielleicht etwa 6.000.
Und die nicht gebildeten ganz wenig bis ein paar hundert. Aber das ist ein echtes Problem dort mit der Schrift. Aber wäre das also mit den Wörtern so, hätte man so viele Wörter, vielleicht etwa 60.000. Und die wenigsten könnten das. Ein Erwachsener hat normalerweise einen Wortschatz von Größenordnung 20.000 Wörtern. Passiv kann man je nachdem noch mehr haben. Aber es ist sehr begrenzt. Und darum hat Gott also die Sprachen so konzipiert, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann und wir können je nach Zusammenhang eine Bedeutungsnuance herauslösen. Darum gibt es im Neuen Testament wieder 5.000 Wörter. Aber hätte Gott für jede Nuance ein anderes Wort gewählt, dann könnten auch die Gelehrten hätten riesige Probleme mit dem Neuen Testament, um das zu verstehen.